Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
So viel. Die Mädchen, ja, die schon mehr Leute zu interessieren.
Sehr spezielles Fachbuch.
Sehr verehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Podiumsdiskussion Geliebt, gebraucht, gehasst, die Deutschen und ihre Autos. Ich bin Maike Griese-Storck und bin verantwortlich für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Sandstein Verlag, in dem dieses Buch erschienen ist. Und mit mir im Podium sitzen hier der Direktor des Verkehrsmuseums Dresden, Joachim Bräuninger. Herzlich willkommen. Daneben sitzt Peter Melkus, er ist Teamchef und Firmeninhaber von Melkus Motorsport. Daneben sitzt Frank Nutschan, den viele Rennsportfans unter Ihnen vielleicht als den Überschrauber kennen. Und rechts außen von mir aus gesehen sitzt Torben Heinemann. Er ist der Abteilungsleiter generelle Planung beim Verkehrs- und Tiefbauamt Leipzig. Herzlich willkommen. Das Auto. Zum einen steht es für grenzenlose Mobilität, Freiheit und Geschwindigkeit. Es befriedigt die menschlichen Bedürfnisse nach der Potenzierung der eigenen Kräfte und nach Flexibilität. Zum anderen wird es kritisiert für Lärm- und Umweltverschmutzung. Eine Sonderausstellung, die ab Mai im Verkehrsmuseum Dresden zu sehen sein wird, zeigt die soziale und kulturelle Bedeutung des Autos in Deutschland. Die Ausstellung war im letzten Jahr in Bonn im Haus der Geschichte zu sehen und wandert nun nach Dresden. Begleitend zu der Ausstellung ist in unserem Verlag ein Buch erschienen mit Beiträgen unter anderem von Günter Jauch, Hans-Walter Hütter vom Haus der Geschichte, Joachim Bräuninger vom Verkehrsmuseum und zum Beispiel Wolfram Nickel. Es kostet 29,80 Euro und ist auch hier im Anschluss an die Diskussion auf der Messe erhältlich. So, wir haben nur eine halbe Stunde Zeit und deswegen fangen wir auch jetzt sofort an. Und meine erste Frage oder Bitte an Sie, Herr Bräuninger, geht dahin, dass Sie mir oder uns erklären, was es eigentlich mit dem grundsätzlichen Phänomen der Faszination auf sich hat. Was macht Autos und Autofahren eigentlich so verführerisch gegenüber allen anderen Formen der Mobilität? Bitteschön.
Ja, das ist eine gute Frage, vor allem wenn man mal guckt, wie wir heute hier alle hergekommen sind. Da war ja Auto eher nicht so verführerisch, sondern eher ein bisschen anstrengend, viel zu viele Autos. Was ist das Faszinosum Auto? Das ist natürlich die Frage und ich glaube, die Antwort liegt darin, dass das Auto das Versprechen bietet, zu jeder Zeit überall hinfahren zu können. Und das scheint Menschen ziemlich wichtig zu sein und wenn man mal guckt, als der Carl Benz 1886 das Auto erfunden hat, dann war das auch sein Beweggrund. Also er wollte überall hinfahren können und zwar unabhängig von der Eisenbahn, die ja eben spurgebunden ist und nur von Bahnhof zu Bahnhof fährt. Er wollte ein Vehikel haben, mit dem er sich reinsetzen kann und hinfahren kann. Das ist sicher ein Punkt. Das Zweite ist, glaube ich, es ist einfach so mühelos. Also wir setzen uns einfach rein. Es ist wenig Anstrengung damit verbunden und es ist einfach sehr, sehr bequem. Und ich kann dazu auch noch gleich ein bisschen ein Statement abgeben, je nachdem, ob ich jetzt einen Oldtimer fahre, einen schnellen Sportwagen, einen Van oder sonst was, kann ich mich ja gleich noch in der Gesellschaft damit verorten. Also ich glaube, das ist wirklich so eine große Mischung. Aber im Endeffekt geht es darum, ich kann halt damit hinfahren, wo ich will, theoretisch, wenn kein Stau ist, wenn keine Schneewehen dazwischen sind etc.
Dankeschön. Also eine Faszination, die das Auto ausmacht, ist ja die Geschwindigkeit. Das hatten Sie ja auch gerade, dass man eben flexibel und schnell ist. Und da würde ich jetzt den Herrn Nutschan einmal fragen, ob er uns erzählen kann. Also diese Faszination Motorsport hat es ja auch schon in der DDR-Zeit gegeben, obwohl Material, Fahrzeuge sowieso alles eigentlich knapp war. Und da geht meine Frage an Sie. Wie war das denn damals mit der Autoschrauberleidenschaft?
Ha, wo fängt man dann an? Müsste man erstmal erklären, wie die Situation in der DDR war. Das war an für sich, es war ja ein großer Teil von Sachsen und in der Zeit vor dem Krieg unheimlich viel Motorsport und Autoindustrie in Sachsen da. Dann kam der erste Krieg, der zweite Krieg und nach diesem Krieg war dann von dem Autobau und von dieser Sache nur noch sehr wenig da. Ein Teil wurde vorher schon weggebracht. Der andere Teil, wir waren ja eine russische Besatzungszone oder sowjetische, da verschwand dies und jenes. Aber dieser Wunsch nach Autorennen und Autos bauen aus den Resten, die noch da waren, bestand sehr groß. Und jetzt war natürlich eine schwierige Zeit angetroffen und oder stellte sich ein und jetzt hat man aus den wenigen Sachen, die eben noch da waren, aus der alten Zeit Autos gebaut, mehr oder weniger Veranstaltungen gemacht in ganz Ostdeutschland und diese Autos, man guckte ja immer noch mal über den Zaun, reichten dann nicht mehr aus und dann begann man aus dem wenigen neue Autos zu bauen. Es gab immer verschiedene Ausschreibungen. Es gab in den 50er Jahren die Formel Junior. Daraus wurde dann die Formel 3. Immer ein bisschen angehalten an die internationale Bewegung im Motorsport, aber eben losgelöst in der DDR. Das ging bis dahin, weil schon gesagt, wir haben gesagt, das Auto wurde geliebt. Es wurde gebraucht. Für uns eben das Rennauto. Und es wurde auch gehasst. Also es war schön, dass so schöne Veranstaltungen stattfanden, aber es war ein Sport, der war nicht olympisch und der war nicht unbedingt in Berlin so gut gesehen. Also mehr oder weniger gehasst. Und da gab es dann in den 70er Jahren eine Bewegung, die war in einer ganz anderen Richtung. Man beschäftigte sich damit, einfach eine neue Motorsportdisziplin zu gründen mit den Ländern des Ostblocks, diesen Pokal der sozialistischen Länder. Und der hat sich mehr oder weniger in den 70er Jahren begonnen und ist gegangen bis in die 90er Jahre. Und jetzt muss man dazu sagen, in den größeren sozialistischen Ländern gab es überall Firmen, die Rennautos wie auch überall in der Welt gebaut haben. Und das gab es in der DDR nicht. In der DDR waren das nur so Enthusiasten, die eben sich aus Teilen ein Auto gebaut haben. Bis dann irgendwann mal die Firma Melkus in Erscheinung trat. Und er hat im Anfang auch alte Autos sich gekauft und die weiterentwickelt, bis er dann gesagt hat, in der Formel Junior-Zeit, jetzt baue ich eigene Autos. Hat um sich Interessenten geschart und auch Techniker und hat mit denen dann kleine Serien von Autos gebaut. Und das hat sich weiterentwickelt über die vielen Jahre, bis sein ältester Sohn Uli ins Unternehmen kam, mit dem ich dann speziell gearbeitet habe und wir dann eben auch wieder Interessengemeinschaften gegründet haben, um so Rennautos zu bauen, weil man sie einfach nicht kaufen konnte. Und da hat man mehr oder weniger, wie haben wir immer gesagt, aus bestimmter Sache Bonbons gemacht, also aus nichts Autos gebaut. Später nach der Wende bin ich mal gefragt worden, wie es war, wie wir Autos gebaut haben. Und da waren wir, und ich war mit dem Senior Heinz, hat mir die Äußerung gebracht, gehen Sie heute in den Baumarkt und alles, was Sie da kaufen können, daraus bauen Sie sich einen Hubschrauber. Und so haben wir damals Rennautos gebaut. Also es gab gar nichts, nur gute Ideen und Gedanken. Und daraus entstanden Autos, die, mit denen wir sehr, sehr konkurrenzfähig waren. So erstmal grob gesagt, wie der Motorsport in der DDR funktionierte.
Ja, das ist faszinierend. Gab es da auch zwei Autos, die identisch waren, oder waren das alles Unikate?
Nein, es wurden dann Serien gebaut. Also ich weiß, 59, das war Einzelstück, und 63 waren dann mal vier entstanden. Und die 64er-Serie sind dann schon für den nationalen Gebrauch 10 Stück geworden. Aber es wurden auch exportiert nach Russland und in die Tschechei, diese Autos. Und diese Serien wurden dann weiterentwickelt. 68 ist das 64er Auto das letzte Mal gebaut worden, in einer kleinen Serie von 6-8 Stück. Und dieses Auto hat dann mehr oder weniger funktioniert über 10 Jahre, bis dann 77 mit dem Uli Melkus ein neues Auto gebaut werden musste, weil es einfach international oder sozialistisch international nicht mehr reichte.
So war das damals. Und wie ist das heute? Man sagt ja immer noch, nur Fliegen ist schöner. Und Sie sind ja Firmeninhaber und Produktionsleiter für die Rennfahrzeuge bei Melkus Motorsport, Herr Melkus. Können Sie uns das erzählen?
Na, erstmal zu Ihrer Bemerkung, nur Fliegen ist schöner, trifft auf mich nicht zu, denn ich habe ein bisschen Flugangst. Für mich ist das Autofahren das Schönste, Fortbewegungsmittel, was es so gibt. Ja, vielleicht zum Leid meiner Frau, die gerne läuft. Aber Autofahren ist schon das Ein und Alles für mich. Und man kann dieses Erlebnis Autofahren, wenn man das mal global betrachtet, auch nie zurückdrängen können, indem man autonome Autos baut, die von selber fahren und sicherlich sinnvoll sind, wenn man geschäftlich unterwegs ist oder entspannt fahren will. Aber das Erlebnis Autofahren, Schalten, Lenken, Bremsen, in die Kurve einbiegen und sowas, das wird man, glaube ich, nicht wegbekommen. Sollte man auch nicht. Was ist schön am Autofahren? Ich betreibe Motorsport seit meiner Kindheit, bin geprägt von meinem Vater, meinem Bruder, von der ganzen Familie. Bei uns drehte sich wirklich alles um den Motorsport. Habe angefangen natürlich mit Kartfahren, mit dem Trabi, RS1000, MT77, Formelrennwagen und so weiter, bis historische Fahrzeuge. In der Neuzeit waren dann andere Sachen möglich. Man konnte sich ja richtige Rennautos bauen. Der Frank hatte schon gesagt, die Autos, die in der DDR entstanden, waren ja doch Kompromisse. Es waren Autos, die selber gebaut werden mussten, weil es ja keine gab, aus Teilen, die eben da waren. Und das waren mehr oder weniger Serienteile, die man umbauen musste, frisieren musste. Und daraus entstanden dann doch konkurrenzfähige Rennautos. Man musste unheimlich viel improvisieren. Ja, und in der Neuzeit war dann relativ anders. Dann geht man nicht mehr in den Baumarkt, sondern geht in Spezialfirmen und kauft sich spezielle Bremsanlagen, spezielle Motorenteile, Achsen, Reifen, Räder, alles. Kann man alles kaufen. Und die Kunst ist natürlich dann, dieses Paket dann so zusammenzubauen, dass ein ordentliches Fahrzeug entsteht. Und was auch schnell ist. Und das haben wir dann nach der Wende gemacht. Ich kürze das mal ein bisschen ab zwischen Aktivitäten in der Formel ADAC, Nachwuchsförderung bis zum Einsatz von BMW M3 ist dann unser Höhepunkt gewesen. Die Produktion eines Nachfolge Autos denn des legendären Melkus RS1000. Das ist der Sportwagen, den mein Vater 1969 kreiert hat, mit einer Truppe ringsherum. Alleine geht das ja nicht. 10 Jahre gebaut wurde, 100 Stück sind entstanden, sind im Rennen eingesetzt worden. Natürlich konnte man diese Autos auch auf der Straße fahren. Diese Tradition haben wir 2006 fortgesetzt, weil einfach die Nachfrage da war, aber nicht mehr natürlich als aktuelle Gebrauchsfahrzeuge, sondern Fahrzeuge für den Oldtimer-Sport, für den historischen Rennsport entstehen jetzt eigentlich immer noch diese Fahrzeuge und werden auch da eingesetzt. Und als wir diese Fahrzeuge gebaut haben, nachgebaut haben, wo wirklich ein großes Interesse war, entstand natürlich Gedanke, ein eigenes Auto unter neuen Bedingungen, also nicht unter den alten DDR-Bedingungen, ja doch mal wieder zu bauen, also ein Nachfolger des RS1000. Und gemeinsam mit meinem Sohn sind wir das Projekt angegangen und haben den RS2000 gebaut. RS2000 bedeutet immer, die 1000 sind immer Kubikzahl. Also wir hatten ja damals in dem RS1000 nur den 1000er Wartburg-Motor. Im RS2000 natürlich dann einen ordentlichen Viertakter mit 2 Liter Hubraum, mit einem Turbo, und der hatte dann bis zu 450 PS. Wer sich so ein bisschen auskennt, beim Gewicht von ungefähr 950 Kilo sind wir da zum Teil schon den Porsches um die Ohren gefahren. Das war für uns natürlich wirklich ein kleines Highlight. Jetzt kommen wir aber wieder zum Spaß am Fahren. Der Spaß am Fahren ist eigentlich das, wenn man ein Fahrzeug speziell auf einer Rennstrecke bewegen kann, wo niemand entgegenkommt, wo es keine Verkehrsregeln gibt, wo man einfach das Fahrzeug ausprobieren kann, wie weit kann ich es treiben in der Kurve, wie spät kann ich bremsen. Wenn ich es mal vermassle, dann hat man genügend Auslaufzonen und man passiert nicht. Man kann dort wirklich das Fahrzeug mal relativ gefahrlos ausprobieren. Und das macht einen höllischen Spaß, hat nebenbei noch die kleine Nebenwirkung, dass man das auf der Straße nicht mehr ausprobieren braucht. Also Rennfahrer fahren in der Regel eigentlich auf der Straße relativ vernünftig, weil sie sich auf der Rennstrecke austoben können. Und wie gesagt, also wir haben dann mit dem RS2000, mit den 450 PS, bin ich da nicht mehr selber mitgefahren, weil altersbedingt ist man doch nicht mehr ganz so schnell wie Leute, die das besser bringen und die jünger sind. Und wir konnten dann dieses Fahrzeug im Rennsport einsetzen und es war sehr erfolgreich. Ja, das eigentlich zum Spaß am Fliegen und am Autofahren. Mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen, bis auf das, dass es in meinem Alter, und bin schon ein bisschen ergraut, ja immer noch Spaß macht. Und wir fahren mit den alten RS1000 im historischen Rennsport immer noch aktuell rum. Und der Spaß wird nie vergehen, auch wenn es irgendwann mal autonome Autos gibt.
Dankeschön. Jetzt haben wir viel gesprochen bisher über das Auto, also das Auto bauen und die Freude am schnellen Fahren. Aber das Auto ist ja auch ein Gebrauchsgegenstand. Und die Vielzahl der Autos, die jetzt auf Straßen unterwegs sind, ergeben eine verkehrsplanerische Aufgabe. Sie sind Verkehrsplaner, verantwortlich in Leipzig. Und ich möchte Sie fragen, wie wir die heute und in Zukunft verantwortungsvoll lösen können. Ist Autofahren noch zeitgemäß, könnte ich auch fragen.
Also zunächst mal ist es so, dass wir von der Stadtverwaltung nicht automatisch für das Faszinosum von irgendetwas sprechen können. Auch nicht gerade für das Faszinierende am Auto. Also Stadtverwaltung hat ja immer was sehr Nüchternes, sehr versuchend zu Objektivierendes. Und das Erste, was wir dann versuchen, ist, wenn wir vom Verkehr sprechen, zu schauen, bedeutet Verkehr automatisch die Mobilitätsbedürfnisse von A nach B zu befriedigen? Und wenn das so ist, mit welchem Verkehrsmittel? Und Stadtverkehr ist eben nicht nur von einem Verkehrsmittel geprägt, sondern von 4 großen zu Fuß gehen, mit dem Fahrradfahren, ÖPNV, Bus, Straßenbahn, S-Bahn und natürlich mit dem Autoverkehr. Und wenn man noch einen 5. Verkehr, den Güterverkehr, dabei betrachten möchte, dann ist man eigentlich schon sehr gut bedient mit dem ganzen Thema. Was wir einerseits haben, ist die Situation, die wir heute vorfinden, die wir kennen. Das, was wir erlebt haben mit dem, was wir aufgewachsen sind. Und das Zweite ist, dass wir natürlich in der Verkehrsplanung immer auch vorausschauend planen müssen, weil das, was wir heute planen, wird in 10 bis 15 Jahren gebaut und wird dann für die nächsten 20, 30 Jahren bestimmend sein für das Verkehrsverhalten der Zukunft. Insofern ist es im Augenblick sehr, sehr spannend, diese Umbruchssituation, die wir jetzt andiskutiert haben, von dem, was wir kennen, das Selberfahren, das Selberfahrerlebnis, sich vorzustellen, wie das in der Zukunft aussehen kann, wenn bestimmte Fahrerassistenzsysteme das Schalten wegnehmen, wenn bestimmte Fahrerassistenzsysteme dieses Kurvenverhalten wegnehmen oder auch dieses selber Einschätzen von Fahrverhalten wegnehmen. Oder wenn es dann in irgendeiner weitergehenden Zukunft dann bis zum autonomen Fahren geht und wir dann vielleicht auch von dem eigentlichen Auto besitzen und fahren wollen, hin zu einem Auto nutzen und vielleicht gefahren werden kommen. Und das sind so Sachen, die alle sehr, sehr schwer abschätzbar sind. Also ganz unabhängig von der Antriebstechnologie, die auch in der Diskussion ist, seit den letzten eigentlich schon 2 Jahren sehr intensiv diskutiert wird. Sicherlich wird es irgendwann einen Umstieg geben von Verbrenner auf Elektro. Das ist irgendwie absehbar. Aber was bedeutet das dann wirklich für das individuelle Verkehrsverhalten? Brauche ich ein Elektrofahrzeug, um meine Automobilität zu haben? Oder kann ich es nutzen? Im Augenblick erleben wir ein sehr starkes Anwachsen der ganzen Carsharing, geteilte Autos, die eben für alle eine öffentliche Nutzung da sind, aber nicht mehr privat besessen werden. Und ein ganz praktisches Beispiel, in der Stadt geht es bei Flächen und Nutzung immer auch um Flächenkonkurrenz zwischen den einzelnen Verkehrsträgern. Vom Fahren, aber auch vom Parken, vom Abstellen von Fahrzeugen. Also in einer 10 Jahre, 20 Jahre Perspektive kann es durchaus sein, wenn ich weniger privat besessene Fahrzeuge brauche, dass ich dann in den kompakten Quartieren, gründerzeitlich geprägten Innenstadtquartieren, beispielsweise in Leipzig, einen ganz anderen Parkraumbedarf habe, als es heute der Fall ist. Und das sind dann Flächen, die dann in der Perspektive auch eine andere Nutzung für den öffentlichen Lebensraum einer Stadt bieten können. Ich glaube, die große Diskussion, die wir haben, ist letztlich, wie attraktiv, mit welcher Lebensqualität können Innenstädte, können verdichtete Innenstädte funktionieren in der Zukunft und trotzdem uns gleichzeitig alle unsere Mobilitätsbedürfnisse auf möglichst angenehme, bequeme Art erledigen lassen. Da gibt es Effizienzkriterien, da gibt es Emissionen und Lärm und Schadstoffe, die da eine Rolle spielen. Aber im Einzelfall interessiert mich ja, wie komme ich mit meinem Mobilitätsbedürfnis von A nach B, ohne dass das natürlich irgendwie andere extrem belasten soll, aber so, dass es für mich meinen Zweck am besten erfüllt. Und das ist so das Spannungsfeld, wo wir im Augenblick eben auch in der Diskussion sind, mit der Autoindustrie zu schauen, wie kann man denn das Verkehrsmittel Auto so entwickeln, dass es von der damals autogerechten Stadt ein stadtgerechtes Auto in der Zukunft sein wird. Was ist dieses Auto? Also welche Bedürfnisse, welche technischen auch Anforderungen müssen dafür bereitgestellt werden können, damit es letztlich in allen anderen Verkehrsmitteln auch funktionieren kann. Das ist das, was uns im Augenblick bewegt. Also Energiewende ist sicherlich bekannt. Es wird diskutiert Verkehrswende, was auch immer das heißen soll. Und in Leipzig erleben wir eben auch, dass es ein verändertes Mobilitätsverhalten gibt. Dass die Leute sich anders fortbewegen in der Stadt, mehr mit dem Fahrrad unterwegs sind, als es vor 20 Jahren der Fall war. Und die große Frage wird natürlich sein, man kann mal gut zurückschauen, was passiert in den nächsten 20 Jahren? Man kann schlecht vorausschauen. Das ist die Herausforderung im Augenblick.
Dankeschön. Das sind die Fragen nach der Mobilität, die Sie jetzt aufgebracht haben. Ein weiterer Aspekt, den Sie ja vorhin schon kurz angesprochen hatten, ist das Auto als Statussymbol. Das ist ja auch im Wandel. Also das Auto hatte vor 20 Jahren noch eine ganz andere Bedeutung, als es das heute hat. Vielleicht können Sie dazu noch etwas sagen, Herr Bräuninger?
Ja, das wird immer gern behauptet. Ich glaube das aber gar nicht. Ich glaube, die Bedeutung ist heute immer noch genauso groß wie früher. Was wir feststellen, ist, dass junge Menschen heute später ein Auto kaufen, aber letztlich kaufen sie dann doch, wenn sie spätestens eine Familie haben, die meisten dann doch wieder ein Auto beispielsweise. Und wenn ich mir den Oldtimer-Markt angucke zum Beispiel, der erlebt ja Zuwachsraten, die sind unglaublich. Also da läuft ja auch natürlich was mit dem Thema Geldanlage, aber auch was mit dem Thema Status. Oder wenn ich mir anschaue, was die ganzen Autofirmen mittlerweile für Sondermodelle mit besonders viel PS etc. produzieren und verkaufen, glaube ich, auch da sieht man, Status ist immer noch eine ganz wichtige Sache beim Auto und wird man wahrscheinlich auch nie wegbekommen.
Sehen Sie das auch so, dass immer noch also die Anschaffung der Autos eigentlich sich nicht verändert hat?
Also ich habe ja die kleine Perspektive, aus einer Großstadt herauszuschauen und nehme das so wahr, dass es ein deutlich anderes Verhalten ist zum Autobesitz in der Großstadt als im Umland, als in den ländlichen Gemeinden oder auf dem flachen Land. Das ist deutlich anders. Ich bin auf dem Land groß geworden und wenn man 18 hatte und keinen fahrbaren Untersatz, dann war das ein richtiges Problem, weil ÖPNV gab es nicht wirklich zu den Zeiten, die es mich interessiert hätte damals. Und das ist das, wo wir in Leipzig versuchen, als Großstadt anders aufgestellt zu sein. Mit Nachtquartieren, Nachtverkehren, die dann auch andere Angebote liefern können. Ich hatte schon angesprochen, wir nehmen eher wahr, dass der Autobesitz weniger entscheidend ist bei den jungen Menschen. Dass es dann neue Statussymbole auf dem Markt gibt. Alles, was irgendwie mit Smart und Internet und solchen Sachen zu tun hat, spielt da eine neue Rolle, bis hin in unsere sozialen Kontakte hinein. Also ich habe 3 heranwachsende Kinder und sehe das und verfolge das, welche Präsenz das dann teilweise auch hat, wenn es dann beherrschend wird, wenn die ganzen sozialen Kontakte dann eben übers Handy abgewickelt werden. Und dieser Kostenfaktor Autobesitz spielt in dieser Altersgruppe eine andere Rolle, als es früher war. Mein erstes Auto war in einem Zustand, dass ich es wahrscheinlich heute keinen TÜV mehr abgesegnet hätte. Also wenn eine Pfütze war, dann stand das Wasser im Fahrzeug drin, weil der Boden durchgerostet war. Solche Autos gibt es heute nicht mehr auf dem Markt, hoffe ich. Sodass also dann die Erstinvestition, denke ich mal, für Jugendliche dann auch zum späteren Zeitpunkt erst dann nötig ist. Sie hatten es angesprochen, wenn die Kinder dann kommen, wenn dann eben die Mobilitätsbedürfnisse vielleicht auch schwieriger als mit Fahrradsattel oder zusätzlichem Anhänger und ÖPNV zu erledigen sind, dann sicherlich ist es nochmal eine andere Situation. Aber dieses, ich bin 18, mein Führerschein, mein Auto, das ist heute nicht mehr so das Thema. Also in den Großstädten ist es anders, vielleicht nochmal als auf dem flachen Land.
Ja, das bleibt spannend. Leider ist unsere Zeit jetzt schon um. Die halbe Stunde ist kurz. Ich möchte Ihnen nochmal empfehlen, die Ausstellung im Verkehrsmuseum Dresden anzuschauen. Sie wird im Anfang Mai eröffnet. Und gerne können Sie auch in das Buch reinschauen, wenn Sie möchten. Das liegt da hinten aus. Oder uns, den Sandstein Verlag, noch an unserem Stand besuchen. F201, gleich hier vorne. Dankeschön.
Es war wirklich aufregend bis zur letzten Stunde.
Mir war schon klar, dass also mein Amt auch Züge eines Konkursverwalters tragen würde.
Und das war ja unser Lebensziel. Wissen Sie, wir wollten so zeitig wie möglich unsere Aufgaben beenden. Wir wussten doch, wenn wir in die deutsche Einheit kommen, dann wird es eine große deutsche gemeinsame erste Wahl geben.
Nee, so nicht.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.